So eine Frechheit. Ich traue meinen Ohren nicht. Was erlauben die sich? Widersprechen dem Hohepriester. Und er hört sowas. Ans Kreuz mit ihnen. So etwas hätten sie nicht erwartet. Wild redeten die aufgebrachten Herren durcheinander. Aber ihr Ärger hatte denselben Grund. Und sie forderten dieselbe Konsequenz. Die Hinrichtung. Oh, Gamaliel erhob sich. Gut, dass endlich jemand das Wort ergriff. Gamaliel hatte bestimmt eine gute Idee. Kein Wunder, dass ihn alle für seine Reife und sein Verständnis des Gesetzes achteten. Nun aber ruhig. Wir wollen hören, was er sagt. Ihr Männer von Israel, nehmt euch in Acht, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Vor diesen Tagen trat Teudas auf. Er gab vor, er wäre etwas, und so hing ihm eine Anzahl Männer an, etwa 400. Aber er wurde erschlagen, und alle, die ihm folgten, zerstreuten sich und wurden zunichte. Nach Teudas trat Judas auf, der Galiläer. Er brachte in den Tagen der Volkszählung unter seiner Führung viele aus dem Volk zum Abfall. Aber auch er kam um, und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, lasst von diesen Menschen ab und lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten. Gamaliel nahm wieder Platz. Es herrschte eine Totenstille im Saal. Das dürfte nicht sein. Diese Männer, diese Christen, wie sie sich neuerdings nannten, die müssten vernichtet werden. Einerseits hatte Gamaliel wieder mal weise Worte gesprochen. Viele von ihnen erinnerten sich noch gut an Teudas und Judas. Blitzschnell gewannen sie an Beliebtheit und die Menschen liefen ihnen in Scharen nach. Aber mit ihrem Tod war alles aus. Es war, als ob es sie nicht gegeben hätte. Aber andererseits war dieser Jesus nun schon seit 2 Monaten tot. Erst schien es ja so, wie bei Teudas und Judas zu sein. Die Nachfolger von Jesus versteckten sich und man hörte nicht viel von ihnen. Aber nun, ganz plötzlich, diese Aufruhr. Es schien sie gar nichts mehr halten zu können. Und sie erzählten ständig von einer, ja, so dumm das klingen mag, Auferstehung. Sie meinten, Jesus lebt. Sollen sie doch denken, was sie wollen, wenn sie es nur für sich behalten würden. Aber so, wie sie öffentlich davon redeten und Menschenmassen gewannen, das war doch alles etwas beängstigend. Viele von euch kennen die Geschichte wahrscheinlich. Ihr findet sie in Apostelgeschichte 5, Vers 33 und folgende. Dort hatten die jüdischen Autoritäten gerade die Apostel festgenommen und zur Rede gestellt, warum sie weiterhin von Jesus predigten, obwohl es ihnen doch klar verboten wurde. Nun kam der Hohe Rat zusammen und Gamaliel hielt seine Rede. Vielleicht ging es aber einigen im Hohen Rat so, wie ich es eben beschrieben habe. Ihnen dämmerte bereits, dass es einen gewaltigen Unterschied zwischen Teudas, Judas und Jesus gab. Denn die Jünger Jesu, die gaben auch nach seinem Tod keine Ruhe. Wie aber konnte es dazu kommen? Unser heutiger Predigttext beginnt mit den folgenden Worten. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden. Christus war gestorben. Man hatte ihn ans Kreuz gehängt, weil er beanspruchte, Gott gleich zu sein, Sünden vergeben zu können, der König der Juden zu sein und vieles mehr. Überraschend schnell war er gestorben an diesem Freitag. Man hatte ihm nicht wie gewöhnlich die Knochen brechen müssen, um seinen Tod zu beschleunigen. Als man ihn vom Kreuz nehmen wollte, war er schon tot, wie ein Speerstich in seine Seite zeigte. Dann hatte ein Mann namens Josef von Arimathia um seinen Leib gebeten und ihn in ein Grab gelegt. Wenig später brach auch schon der Sabbat an und die Juden ruhten, auch die Jünger Jesu ruhten an diesem Tag. Aber es war kein gewöhnlicher Ruhetag, es war der schmerzhafteste und traurigste in ihrem Leben. Ihr Herr war gestorben und mit ihm aller Sinn und alle Hoffnung ihres Lebens. Keiner von ihnen erinnerte sich daran, wie Jesus immer wieder seinen Tod vorausgesagt hatte. Vielleicht dachte der eine oder andere schon darüber nach, aber das änderte nichts daran, dass er es nicht verstand, warum Jesus gestorben war. Sie hatten so große Hoffnung in ihn gesetzt. Ja, sie hatten ihm geglaubt und ihr ganzes Leben ihm anvertraut. Wenn sie auch schon seinen Tod nicht einordnen konnten, so war es ihnen erst recht ein völliges Rätsel, was er wohl gemeint hatte, als er ihnen wiederholt sagte, dass der Sohn des Menschen am dritten Tag auferstehen würde. Nun, in ihren Stunden der tiefen Trauer rechnete niemand damit. Und doch war es genau das, was in den frühen Morgenstunden am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, geschah. Jesus Christus, Gottes Sohn, ist auferstanden. Die Bibel gibt uns keine Details, wie seine Auferstehung ablief. Wahrscheinlich, weil weder ein Mensch diese miterlebte, noch ein Mensch diese irgendwie verstehen oder erklären könnte. Aber die Bibel sagt uns mit den Engeln, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und zeigt uns sehr umfangreich, wie viele Menschen Zeugen der Auferstehung wurden. Bevor wir uns später im Rahmen unseres Predigttextes den Jüngern und ihrer Reaktion oder ihrem Zeugnis zuwenden wollen, wollen wir kurz uns in Erinnerung rufen, was davor geschah. Zunächst sind die Frauen, die Jesus gut kannten, zum Grab gelaufen, um ihn einzubalsamieren an diesem Sonntagmorgen. Zuerst Maria Magdalena und dann auch die anderen Frauen fanden das Grab allerdings leer vor. Doch begegneten ihnen Engel, die verkündigten, dass Jesus auferstanden sei. Maria Magdalena holte Johannes und Petrus, die dann ebenfalls das leere Grab sahen. Als Maria Magdalena nach den beiden Jüngern noch einmal alleine zum Grab kam, war sie der erste Mensch, dem der auferstandene Jesus begegnete. Nach ihr begegnete Jesus auch den anderen Frauen. Daraufhin kamen die Frauen gemeinsam zu Jesus, zu den Jüngern und erzählten, dass sie Jesus gesehen hatten. Und auch einige Jünger gingen nochmal zum Grab, um sich das anzuschauen. Zwei Jünger Jesu waren dann auf dem Weg nach Emmaus. Sie waren nicht von den Zwölfen, aber auf diesem Weg begegnete ihnen auch Jesus. Und sie kehrten sofort nach Jerusalem zurück, um es den anderen zu erzählen. In Jerusalem waren nämlich die ohne Judas Iskariot verbleibenden 11 Jünger versammelt. Es war Abend und Lukas berichtet, dass auch Gefährten bei ihnen waren. Wahrscheinlich waren das die Frauen oder auch einige andere, die mit Jesus gegangen waren. Auch Petrus war mittlerweile Jesus begegnet und berichtete gerade davon an diesem Abend. Und das ist die Situation, in der wir uns nun befinden. Es ist möglich, dass die anderen bis auf die 11 im Laufe des Abends wieder gegangen sind aus dieser Versammlung. Aber wir haben keine konkreten Hinweise darauf. Und deswegen nehmen wir an, dass es eine größere Gruppe war, die dort zusammensaß. Andererseits ist es wahrscheinlich, dass doch die 11, die Apostel, die Hauptzielgruppe für das waren, was an diesem Abend geschehen würde. Bei diesem netten Bild von abendlicher Gemeinschaft müssen wir allerdings auch ein paar kritische Bemerkungen machen. Eigentlich waren es nämlich gar nicht 11. Ein Jünger fehlte und das war Thomas. Er versäumte diese Versammlung. Zweitens haben wir bereits gesehen, dass die Jünger den Berichten der Frauen von Jesu Auferstehung keinen Glauben schenkten. Selbst nach den Berichten von Petrus und den Emmaus-Jüngern heißt es in der Parallelstelle zu unserem Predigttext in Lukas 24, ab Vers 36, dass die Jünger immer noch nicht glaubten. Wir werden gleich noch etwas mehr darüber reden, aber schon jetzt müsst ihr wissen, hier handelte es sich um eine Gruppe der engsten Nachfolger Jesu, die trotz der Zeugnisse und der Erscheinungen von Jesus und von vielen Augenzeugenberichten immer noch nicht glaubten. Das wird auch besonders daran deutlich, dass sie hinter verschlossenen Türen saßen, und zwar aus Furcht vor den Juden. Menschlich können wir das gut verstehen, oder? Wer erinnert sich nicht an Petrus, der Jesus verleugnet hat und der direkt identifiziert wurde als einer, der mit Jesus gegangen war? Und so wird es wahrscheinlich auch den anderen Jüngern gegangen sein und so fürchteten sie sich. Und dennoch, eigentlich hatte Jesus den Jüngern Befehl gegeben, ihn in Galiläa zu treffen. Stattdessen verkrochen sie sich im Obergemach in Jerusalem und verriegelten die Türen. Sie waren ungehorsam und angsterfüllt. Ganz nebenbei, wenn ihr ein Beispiel dafür möchtet, welche Macht der Heilige Geist hat, dann vergleicht mal diese Jünger mit denen, von denen ich gerade in dem Eingangstext oder der Eingangsstelle erzählt habe, die Jesus öffentlich auf den Straßen und Plätzen und im Tempel verkündigten und sagten zum Hohen Rat, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt. Das sind also die Hintergründe des Predigttextes in Johannes 20, Vers 19 bis 29. Und ihr dürft diesen Text auch schon mal aufschlagen. Wir wollen den gleich zusammen lesen. Vorher möchte ich euch allerdings noch kurz sagen, das Johannesevangelium wurde von dem gleichnamigen Jünger Johannes geschrieben. Er war Jünger Jesu und hat dieses Buch wahrscheinlich erst gegen Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben. Das Ziel seines Schreibens, das offenbart er uns selbst, nämlich direkt im Anschluss an den Predigtext von heute, in Vers 30 und 31. Da heißt es, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das Ziel oder das Anliegen von Johannes war also, dass man den Sohn Gottes erkennt durch sein Buch und dass man an ihn glaubt. Auch bei unserem heutigen Abschnitt sehen wir deutlich, wie er dieses Ziel verfolgte und mit Vers 29 eine passende Überleitung dafür findet. Nun wollen wir aber erstmal den Text gemeinsam lesen. Johannes 20, Abvers 19. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Entscheidende Erlebnisse für die Jünger und auch ein entscheidender Text für uns, den wir nun genauer betrachten wollen. Zur Orientierung findet ihr auf den Handouts eine Übersicht, eine Gliederung des Textes. Und wir sehen schon, die Nummer 1 und die Nummer 3, das sind sehr parallele Ereignisse. Und das haben wir auch eben in dem Text schon gelesen. Diese beiden werden durch eine Art Übergang verknüpft. Und so haben wir Teil 1, Jesus erscheint den Zehnen. Teil 2, der Übergang von Thomas, und wo die 10 Jünger berichten. Und dann Teil 3, Jesus begegnet den Elfen. Nicht den Elfen, aber den 11 Jüngern. Wie gesagt, ist zumindest beim ersten Mal anzunehmen, dass weit mehr als nur die 10 versammelt waren. Aber doch kommt diesen in den Evangelien eine zentrale Bedeutung zu. Und deswegen habe ich auch sie hier gesondert genannt. Nun lasst uns also mit dem Text beginnen. Jesus begegnet den 10. Wir haben bereits über die Situation gesprochen, in der sich die Jünger befanden. Sie saßen hinter verschlossenen Türen und sprachen über die Ereignisse des Tages. Und viele von ihnen glaubten nicht an die Auferstehung. Vielleicht sagte gerade noch einer von ihnen, mal ganz ehrlich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Jesus auferstanden ist. Ich habe ja schon viel erlebt, aber das kann einfach nicht sein. Und während er noch den Satz beendete, stand auf einmal Jesus in ihrer Mitte. Ohne Knarren auf der Treppe, ohne Klopfen an der Tür, völlig unerwartet. Die Parallelstelle in Lukas 24, Vers 37 sagt uns, dass die Anwesenden sich fürchteten und ihn für einen Geist hielten, sodass der Herzenskenner Jesus zu ihnen spricht: Warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht doch, dass ich es bin. Vielleicht dachten sie einerseits, es kann niemand anderes als Jesus sein. Und doch waren sie bestimmt zu erstaunt, um das schon voll zu realisieren. Manche meinen, es könnte nicht sein, dass er einfach so in ihrer Mitte stand. Das geht doch nicht. Er stand auf einmal in der Mitte. Sie sagen, er sei durchs Fenster geklettert. Oder er hätte sich vorher schon in den Raum geschlichen und dort versteckt. Das ist lächerlich, oder? Weil die Bibel sagt uns ganz klar, er kam in ihre Mitte. Aber wie? Vielleicht durch die Wand? Vielleicht durch die verschlossene Tür? Wie auch immer. Das geht doch nicht, sagt ihr mir. Und doch, sage ich euch, dieser Jesus war tot und ist auferstanden. Er hatte das Grab verlassen, da kann er auch durch Wände gehen. Und das zeigt uns auch gleich, wie der Auferstehungsleib Jesu beschaffen war. Er hatte offensichtlich die Möglichkeit, in geschlossene Räume einzutreten. Er hatte die Möglichkeit, an verschiedenen Orten gleichzeitig zu sein, zum Beispiel bei den Emmaus-Jüngern, oder nicht gleichzeitig, sondern kurz nacheinander an verschiedenen Orten zu sein, zum Beispiel bei den Emmaus-Jüngern, bei den Frauen, bei Maria Magdalena, Petrus. Und er hatte auch die Möglichkeit, betastet zu werden. Er hatte die Möglichkeit, Essen zu sich zu nehmen, wie Lukas zeigt. Es ist also zweifelsohne kein Geist, der völlig immateriell ist. Es ist auch nicht einfach ein normaler menschlicher Körper, weil der kann nicht durch Wände gehen. Und so ist der Auferstehungsleib Jesu. Natürlich konnte er auch mit ihnen reden. Und das ist auch gleich das Erste, was er tat. Er sagte, Friede euch oder Friede sei mit euch. Und diese Begrüßung erinnert uns an die Begrüßung der Juden. Sie sagten Shalom, das heißt auch Friede. Aber ich denke doch, dass diese Begrüßung hier nicht einfach ein normaler Alltagsgruß war. Blättert einmal ein paar Seiten vor zu Johannes 14, Vers 27. Da hatte Jesus auch mit den Jüngern gesprochen und da sagte er zu ihnen, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Und so hatte Jesus seine Jünger schon vor seinem Tod ermutigt und nun ermutigte sie als der, der für sie auferstanden ist. Das griechische Wort Eirene, das hier mit Frieden übersetzt wird, bezieht sich auf einen Zustand von Gelassenheit und die Abwesenheit von Schwierigkeiten und Sorgen. Und genau das war auch eingetreten. Es gab nun keinen Grund mehr für die Jünger, sich zu sorgen. Es gab keine Probleme und Schwierigkeiten mehr. Warum? Es gab keine Trennung mehr zwischen ihnen und Gott. Paulus sagt in Römer 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und diesen Frieden verkündigte auch Jesus hier. Nach diesem ersten Schock ging Jesus auf die Jünger zu. Wir haben gesehen, dass sie ihn für einen Geist hielten. Nun wollte Jesus zeigen, dass er kein Geist, sondern der gekreuzigte Christus in seinem Auferstehungsleib ist. Und so zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Hände, die von Nägeln durchbohrt waren. Eine Seite, in die ein Speer gestochen wurde. Wahrscheinlich hatten gar nicht alle Jünger noch diesen Speerstich mitgekriegt, aber mittlerweile hatten sie genug Zeit, um es von zum Beispiel von Johannes oder den Frauen berichtet zu bekommen. Lukas ergänzt außerdem, dass Jesus auch seine Füße zeigte. Jedenfalls ist es bemerkenswert, dass Jesus hier auf die Jünger zugeht. In Lukas 24, Vers 39 forderte er sie sogar zum aktiven Betasten auf. Aber wundert euch das nicht? Ich meine, in diesem Text sagt Jesus doch noch, dass er Glauben ohne Sehen will. Warum lässt er sich dann betasten? Warum sagt er dann, schaut her, seht das alles, um euch zu überzeugen? Ich denke, Lukas 24 beantwortet uns das, wenn es dort heißt, dass sie ihn für einen Geist hielten. Sie fürchteten sich. Sie glaubten nicht an die Auferstehung. Vielen ist dieser Abschnitt bekannt als der vom zweifelnden Thomas. Zu ihm und seinem Unglauben werden wir auch noch kommen. Aber wenn ich diesen Text lese, dann sehe ich nicht eine zweifelnde Person, dann sehe ich eine ganze Menge. Jesus kannte ihre Herzen und er wusste, was sie brauchten. Bevor er in den nächsten Versen weiter mit ihnen redet, will er ihnen klar machen, dass er tatsächlich Jesus ist und niemand anderes. Der, der tatsächlich gelitten hat und am Kreuz gestorben ist. Er hatte Teufel, Tod und Sünde besiegt. Kein Wunder, dass Johannes dann die Reaktion der Jünger beschreibt mit den Worten, da wurden sie froh. Sie freuten sich. Jesus war bei ihnen. Wiederum, bei Lukas sehen wir, dass es wohl etwas länger dauerte, bis sie es tatsächlich verstanden. Aber schließlich hatten sie kapiert. Ihr Herr war lebendig. Er war nicht mehr tot. Er wurde nicht durch die jüdischen Autoritäten entmachtet, sondern er hatte sie besiegt. Er lebte. Was für eine überschwängliche Freude sie gehabt haben mussten. Und auf dieser Basis kommen wir nun zu unserem dritten Unterpunkt, den vier Ermutigungen. Jesus spricht nämlich zu den Jüngern, und ich glaube auch, dass das hier wirklich der Hauptgedanke dieses Textes ist. Jesus kommt, um seine Jünger zu ermutigen. Wir haben gesehen, wie sie entmutigt waren nach seinem Tod, wie sie verzweifelt waren. An ihrem hingegebenen Leben sehen wir, dass sie sich wirklich an Jesus geklammert hatten, dass sie sich völlig auf ihn stützten. Und diesen lebendigen Glauben, den wollen wir nicht vergessen, wenn wir jetzt über ihre Schwachheit sprechen. Aber doch finden wir sie ganz offensichtlich niedergeschlagen, ängstlich und glaubensschwach. Es ist müßig, sich zu fragen, wie es wohl weitergegangen wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Ob sie sich zerstreut hätten wie die Anhänger von Judas und Theudas. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit wären sie nicht auf die Plätze und Straßen gegangen und hätten verkündigt, Jesus ist auferstanden. Aber genau das war der Plan von Jesus. Er wollte nicht nur 12 Männer und ihre Gefährten in Kontakt mit der Wahrheit bringen. Er ist gekommen, damit alle an ihn glauben, damit alle ewiges Leben haben. Er hatte einen großen Plan und dazu brauchte er Mitarbeiter. Aus den kleinen, lauten Jüngern müssten solche Mitarbeiter werden und dazu brauchen sie Gewissheit der Auferstehung. Jesus wollte sie also ermutigen und so finden wir vier Ermutigungen in Vers 21 bis 23. Die erste haben wir schon gesehen, Friede euch. Während wir diese Ermutigung betrachten, wollen wir aber nicht nur an die Jünger denken. Wir wollen auch an uns denken, denn natürlich spricht der Jesus mit den Jüngern und nicht mit uns. Wir waren nicht da. Aber trotzdem spricht er sehr oft zu den Jüngern als zu den Gläubigen insgesamt und nicht nur als zu den Aposteln mit einer besonderen Stellung. Und auch wir dürfen ermutigt werden durch diesen Text. Und ich möchte dich herausfordern, dass du dich von Jesus ermutigen lässt und seine Ermutigung ernst nimmst. Und so wie es auch im Predigtthema heißt, daraufhin Christus Ehre erweist. Wir wollen uns noch anschauen, wie das geht. Nun aber zur ersten Ermutigung. Jesus sagt also, Friede euch. Und wir haben schon in Vers 19 die gleiche Ermutigung gesehen, sehen Sie in Vers 26 ein weiteres Mal. Jesus sagte seinen Jüngern, hey, was sitzt ihr hier so ängstlich und niedergeschlagen zusammen und verriegelt eure Türen? Etwas Wunderbares ist geschehen. Ihr wurdet soeben von eurer Schuld erlöst. Durch meine Wunden seid ihr heil geworden. Nun habt ihr Frieden mit Gott. Meine Gerechtigkeit wird euch zugerechnet. Ihr solltet jubeln vor Freude. Im Neuen Testament lesen wir immer wieder, wie die Jünger Jesu Ankündigungen von Sterben und Auferstehen nicht verstanden. Wie sie extra Erklärungen seiner Worte brauchten. Wie sie in schwierigen Situationen nicht auf seine Kontrolle und Macht vertrauten. Und schließlich, wie sie nur ziemlich langsam begriffen, dass er auferstanden ist. Aber bei alledem sehen wir doch auch eine tiefe Hingabe an ihn. Wie sie alles aufgaben, um ihm nachzufolgen. Wie sie ausriefen, dass sie sündige Menschen sind. Und wie sie mehrfach Jesus als Messias und Gott bezeugen. Sie glaubten, dass Jesus Gott und Herr ist. Sie suchten seine Vergebung. Ihr Herz gehörte Christus. Sie wollten ihr Leben lang ihm dienen. Und bei aller menschlichen Schwachheit waren die Jünger unzweifelhaft errettete Menschen. Und zu solchen Menschen sagt Jesus, Friede euch. Wie aber steht es mit dir? Hast du Frieden mit Gott? Du fragst dich, wie kann ich das wissen? Die Bibel gibt dir die Antwort. Erstens, es geht um Frieden mit Gott. Zunächst einmal, es existiert ein Gott, ein Gott. Er ist Schöpfer alles dessen, was du siehst, und auch dein Schöpfer. Und er hat als solcher das Recht, dir zu sagen, wie du leben sollst. Aber ich spreche von Frieden mit Gott. Das heißt, es gibt Unfrieden mit Gott. Dieser Unfrieden kommt dadurch zustande, dass der Mensch ungehorsam ist, dass er Gottes Gebot nicht gehorcht. Und das nennt die Bibel Sünde. So ist jeder Mensch ein Sünder. Auch du, der du hier sitzt. Aber es gibt Frieden mit Gott. Und zwar durch den, von dem wir heute so viel sprechen, Jesus Christus. Er ist Gott selbst. Er wurde Mensch. Er starb für die Sünden der Menschen, weil er selbst ein heiliges, ein perfektes Leben lebte. Deswegen konnte er stellvertretend sterben. Und hier, auf diesen Grundlagen, kommst du ins Spiel. Du bist aufgerufen, diese Tatsachen zu glauben und dein Leben im Ungehorsam gegenüber Gott aufzugeben und nach seinem Willen zu leben. Du musst die Strafe der Sünde nicht selbst bezahlen. Das sagt die Bibel uns ganz klar. Du musst nicht ein Leben ohne Sinn und Ziel führen. Du musst nicht mit Angst auf die Ewigkeit schauen, sondern du kannst die Hoffnung der Schrift haben. Und ich gehe noch weiter. Lebe nicht ohne Gott. Tu das ja nicht. Ignoriere nicht die Warnungen Gottes. Denke nicht, du könntest tun und lassen, was du willst. Es mag dir so scheinen, aber eines Tages wirst du dich vor Christus verantworten müssen. Und deswegen bitte ich mit Paulus, lass dich versöhnen mit Gott. Die Jünger, die hatten das getan. Sie glaubten Jesus und sie liebten ihn. Auch wenn sie Probleme hatten, direkt die Auferstehung anzunehmen. Und deswegen sagt er ihnen, Friede euch. Aber damit nicht genug. Jetzt geht es erst richtig los. Er sagt, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das ist die zweite Ermutigung. Das ist ein ziemlich starker Kontrast, wenn man sich bedenkt, die Jünger sitzen hier hinter verschlossenen Türen und Jesus sagt, ich sende euch. Was meint er damit? Wohin eigentlich? Müssten sich das nicht die Jünger gefragt haben? Wohin sendest du uns? Ich denke nicht. Schlagt mal Johannes 17, Vers 18 auf. Auch das hatte Jesus kürzlich zu den Jüngern gesagt. Und da steht, als Jesus zum Vater betete, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Dahin sandte Jesus sie, in die Welt. Aber was ist damit gemeint? Und das wisst ihr. Wir haben gerade jetzt wieder von Philipper 2 gehört heute Morgen. Und auch Sam hat es uns erklärt. Christus hat sich erniedrigt. Er wurde, als ewiger Gott hat er die Gestalt eines Menschen angenommen, ist auf die Erde herabgekommen und hat all das getan, wohl wissend, dass er verspottet würde, dass er geschlagen würde, dass die Menschen ihn ablehnen würden, obwohl er der ewige Gott ist und dass er getötet würde. Und trotzdem kam er, trotzdem folgte er der Sendung seines Vaters in die Welt. Das meinte Jesus auch, als er die Jünger in die Welt sandte. Der Teufel hat derzeit als Fürst dieser Welt großen Einfluss. Und so steht die Welt hier für die gottlosen Menschen und das gottlose Weltsystem, in dem diese leben. In diese Welt ist Jesus nämlich gekommen und in diese Welt sandte er auch seine Jünger. Die Jünger wussten, dass das keine angenehme Sendung war und das steht in Johannes 15. Auch das könnt ihr einfach zwei Seiten vorblättern oder eine. Johannes 15, Vers 18 bis 19. Da sagt Jesus zu ihnen, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. In Vers 20 bis 21 sagt er dann, dass die Welt aus diesem Hass heraus die Christen verfolgen würde. So, wie sie es mit Jesus getan hatten. Und nun werdet ihr mir sagen, ja Thomas, das klingt aber nicht gerade nach der Ermutigung Nummer 2. Doch, denn die Jünger kannten ihre Berufung bereits. Jesus hatte ihnen das schon gesagt. Und sie waren auch bereit, dieser Berufung zu folgen. Aber in ihrer jetzigen Situation saßen sie da und dachten wahrscheinlich Dinge wie, oh nein, jetzt steht hier Jesus vor mir. Ich muss ihm in die Augen sehen. Der um meinetwillen diese Wunden an seinem Leib hat. Und ich habe auch noch verleugnet, zu ihm zu gehören. Ich habe mich verkrochen, habe vergessen, dass er auferstehen würde. Und habe noch nicht einmal geglaubt, als die anderen mir davon erzählten. Er sollte mich fortschicken. Ich habe auf der ganzen Linie versagt. Doch Jesus sagte nichts dergleichen. Er sagte, ich sende dich. Auf geht's, was sitzt du da wie ein Häufchen Elend? Ich möchte, dass du der Welt die frohe Botschaft sagst. 3 Jahre lang habe ich mich in dich investiert. Und nun brauche ich dich. Vielleicht bist auch du so einer, der sich gerne in seiner Wohnung verkriecht und die Tür verschließt. Vielleicht hast du Angst vor der Welt und davor, dass sie dich für dein Bekenntnis zu Jesus hassen könnte. Und deswegen hältst du lieber den Mund. Vielleicht bist du auch jemand, der ganz ehrbare Ziele verfolgt. Du triffst dich Tag für Tag mit deinen Geschwistern aus der Gemeinde. Du dienst viel in der Gemeinde. Du investierst dich verantwortungsbewusst in deinen Job. Und du hältst deinen Haushalt auf Vorderfrau. Herzlichen Glückwunsch! Du bist Gott darin gehorsam. Aber darf ich dich fragen, was mit deiner Sendung in die Welt ist? Wie vielen Leuten hast du in den letzten 2 Monaten das Evangelium gesagt? Überhaupt jemandem? Wie viel Zeit investierst du gewöhnlich, um Menschen zu erreichen? Unternimmst du etwas mit denen, die Christus nicht kennen? Lädst du sie ein? Nutzt du besondere Möglichkeiten wie Geburtstage, Freundestreffen, Verwandtschaftstreffen, was auch immer, um ihnen dein Interesse zu zeigen? Ich will dich und genauso mich erinnern, als Christ haben wir einen klaren Auftrag, nicht nur die Jünger hier. Die ganze Schrift ist voll davon mit unserem Auftrag. Wir sind in die Welt gesandt. Und wenn du Christus liebst, dann hältst du seine Gebote und folgst diesem Auftrag. Lass dich also ermutigen, nicht ungehorsam zu sein, sondern in die Welt zu gehen. Aber vielleicht fragst du dich nun, wie kann ich das denn tun? Ich traue mich nicht. Oder du sagst, ich habe einfach nicht die Fähigkeit. Ich bin kein Prediger. Deswegen kann ich auch das Evangelium nicht weitergeben. Vielleicht ist es dann ganz sinnvoll, wenn wir wieder nach den Jüngern schauen. Wie haben die darauf reagiert? Oder was hat Jesus ihnen als nächstes gesagt? Auch sie waren ja ängstlich und niedergeschlagen. Und dann sagt Jesus ihnen die dritte Ermutigung. Und die steht in Vers 22. Empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr den Heiligen Geist kennt, und das tut ihr, wenn ihr Gottes Kinder seid, dann wundert euch das ganz und gar nicht. Mit den Worten des Paulus in 2. Timotheus 1 ist nämlich der Geist kein Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Genau das Richtige für diese Jünger und genau das Richtige für dich. Gemäß der Bibel ist der Heilige Geist eine Person des dreieinigen Gottes. Er ist also Gott selbst und eine echte Person und nicht, wie viele meinen, eine unpersönliche, undefinierbare Kraft. Und schon wieder brauchen wir das Johannesevangelium. Nun Kapitel 14. Die Verse 16 bis 17. Und all diese Verse, auf die wir hier zurückgreifen, die sind Teil dessen, was Jesus seinen Jüngern am Vorabend der Kreuzigung gesagt hat, beziehungsweise was er zu seinem Vater gebetet hat. Die Jünger kannten also diese Worte Jesu. Johannes 14, Vers 16 bis 17. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn. Denn er bleibt in euch und wird in euch sein. Das hat Jesus den Jüngern versprochen. Hier nennt er den Heiligen Geist oder hier wird er bezeichnet als der griechisch Parakletos, der Beistand oder Tröster. Und er sagt, Jesus sagt hier, er würde in den Jüngern sein, in ihnen sein und bleiben. Auch wir wissen, dass der Heilige Geist, dass Gott selbst in jedem Christen Wohnung nimmt. Steht zum Beispiel in Römer 8, Vers 9. Und durch diesen Heiligen Geist ist jeder Christ ausgerüstet für ein Leben im Gehorsam und für die mutige Verkündigung des Evangeliums. Preist dem Herrn für dieses gewaltige Geschenk. Wir müssen nicht sagen, jetzt glaube ich an Gott und jetzt werde ich einfach nicht mehr sündigen. und jedem mutig von Jesus erzählen. Nein, der Heilige Geist, Gott selbst, lebt in uns. Und durch ihn können wir ein verändertes Leben führen. Er bringt in uns Frucht des Geistes. Er überführt uns und tröstet uns. Er stärkt uns und leitet uns. Einige von euch werden sich jetzt vielleicht wundern und sagen, kam der Heilige Geist nicht an Pfingsten? Was bedeutet das dann hier? Und warum hauchte Jesus die Jünger eigentlich an, als er das sagte? Das ist eine gute Beobachtung, wenn du diese hast. Und ich möchte euch drei bzw. eine mögliche Antwort darauf geben. Erstens, einige meinen, es handelt sich hier tatsächlich um die Ausgießung des Heiligen Geistes. Johannes erwähnte sie schon hier, weil er die Dinge thematisch ordnet. Und das ist zwar im Prinzip richtig, dass er das so machte, aber gerade bei den Ereignissen nach der Auferstehung und auch sonst sehen wir, dass er Ereignisse nicht wild durcheinander mischte und totales Chaos erzeugte. Aber das Wichtige ist, warum diese These eindeutig falsch ist, dass die Jünger sich auch eine Woche später wieder in diesem Raum trafen, die Türen verschlossen und es nötig hatten, dass Jesus ihnen sagt, Friede euch. Aber nach der Ausgießung des Geistes redeten sie in verschiedenen Sprachen zu Tausenden von Menschen das Evangelium. Deswegen kann das hier nicht der Fall sein, dass der Heilige Geist tatsächlich schon ausgegossen wird. Zweite Möglichkeit, andere sagen, es sei eine Art Übergangsgeist, eine begrenzte geistliche Befähigung, die die Jünger für die Übergangszeit hatten, bevor der Heilige Geist tatsächlich kommen würde. Und man begründet dies hier damit, dass nicht der bestimmte Artikel vor Heiliger Geist steht, sondern nur empfangt Heiligen Geist. Es gibt aber auch mehr als 50 andere Stellen im Neuen Testament, wo kein Artikel steht und dennoch eindeutig der Heilige Geist gemeint ist und keine ominöse Kraft. Und auch hier würde ich wieder die Frage stellen, was hat denn der Übergangsgeist bewirkt, wenn die Jünger weiterhin so in ihrem Raum hinter verschlossenen Türen saßen und wenn sie in Johannes 21 zum Beispiel Jesus noch nicht einmal erkannten? Da sind sie beim Fischen und erkennen ihn nicht. Ich bin also der Meinung, dass drittens es einfach eine weitere Zusage des Herrn Jesus ist, dass er ihnen bald den Heiligen Geist senden würde. In Johannes 16, Vers 7, wir sind wieder in diesen Kapiteln, da sagt Jesus zu ihnen, ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Okay? Hier knüpft es Jesus ganz klar daran, dass er hingegangen ist, sprich in den Himmel aufgefahren ist. Und dann würde er ihn senden. Sie würden also noch etwas warten müssen. Aber ganz gewiss, Jesus würde ihnen den Geist senden. Und das sollte sie ermutigen. Das Hauchen bekräftigte wohl einfach, dass dieser Geist von Christus ausging und dass es sich um Geist handelte. Schließlich kommt Jesus noch zu seiner vierten Ermutigung in Vers 23. Und da steht, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Oh, das ist eine interessante Aussage, oder? Hat jetzt die katholische Kirche doch recht, wenn sie behauptet, der Papst könne als Stellvertreter Christi Sünden vergeben? Ich sage, das sei ferner. Auch wenn sie leider tatsächlich aus diesem Vers und Matthäus 16, Vers 19 diese Irrlehren ableiten, dann ist das doch nichts als eigenwillige Interpretation. Ich will euch das auch beweisen. In Markus 2, Vers 7 heißt es eindeutig, wer kann Sünden vergeben? Als nur Gott allein. Und die Bibel zeigt das auch an vielen, vielen anderen Stellen. Aber was ist dann gemeint mit diesem Vers? Schaut doch einmal genau hin. Hier steht, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Es geht hier gar nicht um den Akt des Vergebens, sondern vielmehr um eine Anerkennung, wem vergeben ist und wem nicht. Es geht nicht darum, Individuen mit Macht auszustatten, Sünden zu vergeben, sondern es geht darum, der Gemeinde ihre Pflicht zu zeigen, Vergebung zu verkündigen und andererseits die Unbußfertigen zu warnen. Und das passt sehr gut in den Kontext der Bibel und ist zugleich auch eine Ermutigung für die Jünger. Denn Jesus sagt nicht, ich sende euch mit einer Botschaft voll vielleicht, hätte, könnte, wäre, eventuell. Ich sende euch mit der Botschaft, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer ihm aber nicht gehorcht, auf dem bleibt Gottes Zorn. So einfach ist das. Johannes 3, Vers 36. Die Jünger hatten die Vollmacht, Menschen zu sagen, wenn du glaubst und Buße tust, dann sind deine Sünden vergeben. Wenn aber nicht, wirst du auf ewig verloren gehen. Und das Gleiche gilt auch für uns. Alle Glieder der Gemeinde Jesu haben diese Autorität, auf Grundlage der Schrift Vergebung oder Gericht zuzusprechen. Das zeigt zum Beispiel auch Matthäus 18, Vers 18. Vielleicht denkt ihr euch, was sagt er da? Wir kennen doch die Herzen nicht. Wie können wir Vergebung oder Gericht zu jemandem zusprechen? Und da muss ich euch recht geben. Wir kennen die Herzen nicht. Letztlich kennt sie nur Gott. Aber ausgleichend möchte ich euch doch als liebe Gemeinde und auch mir selbst sagen, lasst uns aufpassen, dass wir nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und im Bewusstsein unserer begrenzten Herzenkenntnis nur noch sagen, ja, du mit der Errettung, das ist so eine Sache. Es gehört viel dazu und ja, letztlich, man kann es nicht so richtig sagen, wer jetzt errettet, nur Gott weiß das. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Johannes schreibt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Und so klar sollen auch wir reden. Unser Gott, der druckst nicht herum. Unser Gott nennt klare Bedingungen. Und dazu steht er. Und so war es eine vierte Ermutigung für die Jünger, die ja ausgesandt waren. Wir haben hier diese Ermutigung gesehen und gesehen, wie sie alle eng miteinander verknüpft sind. Jesus hatte also jetzt sein Ziel erfüllt, hatte die Jünger ermutigt. Weiter lesen wir nichts von dieser Situation. Vielleicht ist er ebenso schnell wieder verschwunden, wie er kam. Auf alle Fälle wird er aber bei den Jüngern einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Und das sehen wir unter anderem an den nächsten Versen, wenn sie auf Thomas treffen und ihm Bericht erstatten. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Und jetzt geht es schneller. In Vers 24 lesen wir, dass Thomas nicht bei ihnen war. Thomas und Didymus, wie es in einigen Übersetzungen heißt, das ist einfach der hebräische und der griechische Name für Zwilling. Sie bedeuten also das Gleiche. Aber die vielleicht wichtigere Frage für uns ist, wer war Thomas eigentlich? John MacArthur beschreibt ihn so, Zitat, wir können durchaus mit Recht behaupten, dass Thomas ein pessimistischer Mensch war. Er war ein Schwarzseher, ein Grübler und neigte zu Sorgen und Ängstlichkeit. Er rechnete immer mit dem Schlimmsten. Zitat Ende. Dass diese Charakterisierung nicht irgendwie aus der Luft gegriffen ist und aus einem Buch abgeschrieben ist, das zeigen uns Bibelabschnitte, in denen Thomas auftaucht. Da haben wir erstens kurz nach dem Tod des Freundes Jesu Lazarus hat Jesus sich entschieden, sich durch dessen Auferweckung zu verherrlichen. Aber dafür müsste er nach Bethanien gehen und damit in die Nähe von Jerusalem, wo die jüdischen Führer warteten, die ihn umbringen wollten. Thomas war sich der Gefahr für seinen Herrn und damit auch für die Jünger ziemlich bewusst. Und so sagte er in Johannes 11, Vers 16, lasst uns auch hingehen, dass wir mit ihm sterben. Statt zu sagen, Jesus wird es schon richten, er ist Gott, erwartete er den Tod. Und das zeigt seinen Pessimismus. Auf der anderen Seite zeigt es auch seinen Mut, oder? Er war bereit, mit Jesus zu sterben. Die zweite Stelle, die uns begegnet, ist Johannes 14, Vers 5. Das ist auch in dieser schon angesprochenen längeren Rede Jesu am Vorabend seiner Kreuzigung. Und dort sagte Jesus, dass er die Jünger bald verlassen würde. Aber er versuchte sie damit aufzubauen, dass er sie bald zu sich in den Himmel holen würde. Thomas aber stellt das in Johannes 14, Vers 5 in Frage. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Er nimmt eindeutig einen pessimistischen Standpunkt ein. Er wollte wohl bei Jesus sein, aber er zweifelte an, dass das alles so klappt, wie Jesus es gesagt hat. Und dann war Jesus gestorben. Alles aus und vorbei. Was sollten die Jünger bloß tun? Wie wir ihn nun kennen, den Thomas, können wir uns gut vorstellen, dass er sich vielleicht mehr noch als alle anderen in sein Mauseloch verkroch und um Jesus trauerte und die Situation abermals äußerst pessimistisch sah. Mal abgesehen davon, dass alle eigentlich nach Galiläa gehen sollten, hätte Thomas wohl mindestens die Gemeinschaft mit den anderen gut getan. Und trotzdem kann ich mich auch abseits von dem Namen gut in ihn hineinversetzen und sagen, er wollte erstmal alleine sein, er wollte trauern. Und das ist eigentlich das Wirkliche, was ihn von den anderen Jüngern unterschied. Nicht eigentlich seine Zweifel, denn alle glaubten nicht, wie wir gesehen haben. Aber die anderen suchten schneller die Gemeinschaft als der pessimistische Thomas. Und darin kann er uns übrigens eine ganz gute Warnung sein, oder? Wir sollten nicht die Gemeindetreffen verpassen. Oder wer von euch würde gerne zu Hause sitzen und trauern, während die anderen Jesus sehen? In Vers 25 sehen wir aber einige Geschwister, die ihn nicht verzweifeln ließen, sondern ihm berichteten, wir haben den Herrn gesehen. Aber was ist seine Reaktion? Sie ist hart und ablehnend. Und wahrscheinlich kennt ihr das. Ihr habt bestimmt schon mal freudestrahlend einem Ungläubigen gesagt, hey, ich habe von Jesus gehört und ich erlebe ihn in meinem Leben. Nur um dann die Antwort zu kriegen, das kann auch jeder sagen. Zeig mir deinen Jesus, dann glaube ich auch an ihn. Viele Menschen fordern wie Thomas Beweise. Und auch wenn wir annehmen dürfen, dass Thomas schon gerettet war, forderte auch er Beweise, ehe er die Auferstehung als wahr ansehen würde. Hört, was er sagt. Wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Niemals. Das ist deutlich, oder? Keinesfalls. Überhaupt nicht. Beachtet, dass Thomas die Bedingungen stellt. Er wollte Jesus sehen und berühren, um sich wirklich selbst von der Auferstehung überzeugen zu können. Was mich fasziniert, ist, wie Jesus darauf eingeht. Und so kommen wir nun zum dritten Punkt. Jesus begegnet den Elfen. Nach 8 Tagen nämlich, Vers 26, versammelten sich die Jünger wieder im selben Raum und auch die Türen waren wieder verschlossen. Überhaupt sind die Umstände und der Ablauf der Ereignisse ziemlich ähnlich und das könnt ihr einfach auch an dieser parallelen Gliederung auf euren Handouts sehen. Also 8 Tage später, genau 1 Woche, weil man in der antiken Zeitrechnung den ersten Tag mitzählte, da trafen sich die Jünger wieder. Und vielleicht haben sie hier schon angefangen, diese Praxis aufzunehmen, sich am Tag der Auferstehung des Herrn zu treffen, so wie wir es heute tun und sonntags Gottesdienst feiern. Auffällig ist aber wirklich, dass die Türen immer noch verschlossen waren. Tatsächlich warteten sie ja noch auf die Ausgießung des Geistes, aber trotzdem ist ihre Zurückgezogenheit wohl ein Zeichen dafür, dass sie sich weiterhin fürchteten. Deswegen können wir gut verstehen, wie Jesus zu ihnen kommt und sagt, Friede euch. Aber der Grund seines Kommens war diesmal ein anderer, Thomas. Natürlich musste niemand Jesus erzählen, was Thomas gesagt hatte. Jesus kannte sein Herz. Aber genau das war auch der Grund, warum Jesus überhaupt zu Thomas kam. Er wusste, Thomas gehörte zu ihm. Trotz aller Zweifel hatte Thomas eine große Hingabe zu ihm. Und vielleicht stellt ihr euch auch die Frage, wie ich es getan habe, warum eigentlich ist Jesus nach seiner Auferstehung nicht den Schriftgelehrten und Pharisäern erschienen? Mal ganz ehrlich, wäre das nicht richtig gut gewesen? Er hätte ihnen sagen können, ihr habt nicht an mich geglaubt, ha, hier bin ich. Ich bin aber überzeugt, dass das nicht gereicht hätte. Erstens erinnere ich euch an Lukas 16. Da wird dem reichen Mann gesagt, dass seine Brüder auch nicht glauben, wenn sie sehen, dass jemand von den Toten aufersteht. Aber warum? Weil das Problem nämlich des Unglaubens im Herzen liegt und nicht einfach durch etwas geheilt werden kann, was man sieht. Zweitens stellen wir uns vor, Jesus hätte sich 100 Pharisäern gezeigt und sie hätten alle geglaubt. Unwahrscheinlich, aber wir stellen es uns vor. Was hätten dann die anderen Pharisäern zu diesen 100 gesagt? Ihr seid auch verrückt geworden. Stellen wir uns vor, Jesus hätte sich allen Menschen gezeigt und alle hätten geglaubt. Unwahrscheinlich, aber wir stellen es uns vor. Was wäre dann mit den folgenden Generationen gewesen? Die ersten hätten vielleicht noch gesagt, na gut, ich höre auf meine Eltern. Aber spätestens nach ein paar Jahrzehnten hätte man gesagt, ach, diese Märchen von früher, die glaube ich einfach nicht mehr. Und erinnert euch das an jemanden? Mich erinnert es an unsere heutige Gesellschaft. Die Auferstehung halten sie für ein Märchen. Und deswegen, ich glaube, deswegen wählte Jesus tatsächlich einen anderen Weg. Er erschien nicht denen, die von Herzen ungläubig waren, sondern denen, die ihn glaubten und ihn liebten. Selbst wenn sie Probleme hatten, sein Wunder der Auferstehung sehr schnell zu erfassen. Er erschien den Seinen. Und warum, haben wir schon gesehen. Sie spielten eine entscheidende Rolle in seinem Heilsplan. Er hatte sich 3 Jahre lang in sie investiert und wollte nun daran anknüpfen, um ihren Glauben zu festigen und um sie zu wirksamen Zeugnissen zu machen, auch noch die Generation in der Zukunft zu erreichen, auch noch dich und mich. Niemand hätte je wie Petrus predigen können, Christus ist auferstanden. Und niemand hätte wie Johannes schreiben können, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Das konnten nur die, die Jesus tatsächlich erlebt hatten, als den Auferstandenen. Und das waren die Jünger und nun auch Thomas. Und dass der Herr zu Thomas kam, um sich von ihm besehen und betasten zu lassen, das ist wirklich beeindruckend, oder? Gott hat sich eigentlich um eine ganze Welt von Milliarden von Menschen zu kümmern. Aber er reserviert diesen Sonntag für Thomas, für seinen Jünger, für seinen glaubensschwachen Jünger Thomas. Und warum tut er das? Was wäre deine Antwort darauf? Ich habe eine Antwort aus 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Ist das nicht auch eine Ermutigung für dich? Ist nicht dein Glaube auch manchmal schwach? Schwächer, als du es gerne hättest? Vielleicht in finanziellen Engpässen, bei Ärger auf der Arbeit, störrischen Kindern, auch die soll es geben, Streit in der Familie und so weiter. Wenn dir das Sorgen macht, wie steht es dann mit deinem Vertrauen? Sei gewiss, unser liebender Herr kümmert sich um die Seinen, gerade in schwachen Stunden. Und nun fordert er auch dich mit Thomas heraus, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Beachte, dass er nicht sagt, glaube für diesen Moment, weil du mich siehst, sondern sei gläubig. Habe eine Einstellung des permanenten Glaubens, der auch in Schwierigkeiten von morgen nicht verzweifelt. Und das führt uns zur wunderbaren Reaktion des Thomas in Vers 28. Und dieser Vers wird zu Recht häufig zitiert. Mein Herr und mein Gott. Was ist das für ein Kontrast zu Vers 25? Zum Ende dieses Johannesevangeliums ist das die Krönung der Aussagen über Jesus. Jesus wurde zuvor schon als das Lamm Gottes, als Messias, als König Israels, Tempel, Gesandter Gottes, Lehrer, Retter der Welt, Erfüllung der Schrift, Menschensohn, Heiliger, Erhöhter, Verherrlichter, Sender des Beistandes und vieles mehr bezeichnet. Und nun als Herr und Gott. Ich habe euch schon gesagt, dass dies kein Moment war, in dem ein Gottloser zum Glauben kam, sondern einer, in dem ein Jünger Jesu die Tatsache der Auferstehung begriff und dafür dem Auferstandenen die Ehre erwies. Und das tat er übrigens nicht nur mit diesem Satz, sondern viele alte Zeugnisse legen nahe, dass auch Thomas ein großer Evangelist wurde nach Pfingsten, wie die anderen Jünger, und dass er sogar das Evangelium bis nach Indien brachte und schließlich für seinen Herrn den Märtyrertod starb. Dafür lohnt es sich doch, diesen Thomas aus seinem Loch zu holen, oder? Damit kommen wir zum Abschluss der Predigt, die letzte Wahrheit in Vers 29. Ich lese nach der Elberfelder, weil diese den Text hier wortgetreuer wiedergibt. Jesus spricht zu ihm, du hast geglaubt, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Thomas hatte das Privileg bekommen, Jesus von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Thomas hat geglaubt, weil er sah. Genau das sagt Jesus hier. Er hat es ja vorher sogar zur Bedingung gemacht. Aber du und ich, wir haben wie Milliarden von Menschen nicht die Möglichkeit, Jesus zu sehen. Und darum sagt Jesus zu Thomas, glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Wer nicht die Möglichkeit hat, Jesus zu sehen und ihm dennoch Glauben schenkt, glückselig ist der. Der kann sich glücklich schätzen. Warum? Na, weil der Gerechte aus Glauben leben wird. Weil solcher Glaube, der nicht das Sehen braucht, der hat eine wunderbare Zukunft in der Gegenwart Gottes, im Himmel, ohne Leid, Sünde und Traurigkeit. Das ist herrlich. Und Wer darauf zugeht, der ist wirklich glückselig. Auch für Thomas wäre es gut gewesen, wenn er einfach so an die Auferstehung geglaubt hätte. Aber in seiner großen Liebe und Geduld kam Jesus ihm entgegen. Für die Menschen heute stellt sich dagegen die Frage, glauben wir ohne Sehen oder glauben wir nicht? Das gilt übrigens nicht nur für Ungläubige, sondern auch für uns als Kinder Gottes, sollte der Glaube wachsen und reifer werden. Ihr braucht nicht mehr, wie vielleicht früher, zu beten, Gott, wenn du mir diesen Job schenkst, dann glaube ich an dich. Sondern ihr könnt beten, Herr, mach doch, was du willst, ich glaube dir eh schon. Weil wir eine solche Zuversicht auf Gott haben können und nicht irgendwelche sichtbaren Erweise brauchen, die wir doch nach einem halben Jahr wieder vergessen haben. Seid stark im Glauben, vertraut eurem Herrn. Und so möchte ich auch diese Predigt abschließen. Und ja, wir haben jetzt wirklich gesehen, wie Jesus erstand, wie er erschien den Jüngern und wie er sie ermutigte. Und dann heißt es im zweiten Teil des Predigtthemas, erweise Christus Ehre. Erinnerst du dich noch, wie du auf Grundlage des heute Gehörten Jesus ehren kannst? Ich will es dir noch einmal zusammengefasst mit auf den Weg geben. Erstens, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Bedenke, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Du brauchst es nicht zu sehen. Du brauchst ihn nicht zu berühren. Du brauchst nur zu glauben. Warum du glauben sollst? Weil es Gott in seinem Wort festgehalten hat. Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung die Sünde besiegt, die jeden Menschen beherrscht. Und er möchte dir Frieden mit Gott schenken. Wenn du diesen Frieden noch nicht hast, dann kannst du Gott dadurch Ehre erweisen, dass du Buße tust und glaubst. Wenn du diesen Frieden schon hast, dann hast du jetzt 4 weitere Möglichkeiten, Gott zu ehren. Christus hat dich in die Welt gesandt. Also sperre dich nicht in deiner Wohnung oder in der Gemeinde ein, sondern verkündige das Evangelium. Drittens, Christus hat dir seinen Geist gegeben. Wandle im Geist und bringe Frucht des Geistes. Lass dich vom Geist trösten und stärken, denn er wohnt in dir, auch wenn Jesus nicht bei dir ist, auch wenn Jesus nicht in deinem Zimmer erscheint. Viertens, Christus hat dir die Autorität gegeben, Gnade und Gericht zu verkündigen. Sprich nicht von vagen Hoffnungen, sprich nicht im Konjunktiv, sondern sage Menschen, unter welchen Bedingungen Gott vergibt und unter welchen Bedingungen er straft, denn er selbst sagt es so deutlich. Und fünftens, du wandelst im Glauben und nicht im Schauen. Schon bald wird sich das ändern, weil Jesus uns zu sich holt. Aber solange du noch auf der Erde bist, glaube seinem Wort, auch wenn du nichts dazu sehen kannst. Amen.